Grill. Deep left field.
Die Regular Season ist vorbei. 162 Spiele haben die Teams gespielt und jetzt geht es endlich los. Die Postseason beginnt und ich freue mich, über die Postseason und über die Regular Season mit dir sprechen zu können. Kevin, moin, Kevin.
Hi, Niklas. Ich bin auch hyped.
162 Saisonspiele sind vorbei, die Postseason beginnt. Was überwiegt? Die Trauer, dass die Regular Season vorbei ist oder die Vorfreude auf die Postseason?
Ich war ja letzte Woche oder davor die Woche etwas wehmütig. Aber ich muss sagen, jetzt bin ich gerade nur im Hype. Und dazu haben auch die beiden Spiele gestern ihren Teil beigetragen.
Die Spiele gestern. Wir nehmen heute auf Dienstag. Das heißt, wir sprechen über die Spiele der Mets gegen die Braves, die ja wetterbedingt, Hurricane Helene sei Dank, verschoben werden müssen. Das hat der ganzen letzten Spieltag am Montag nochmal ein bisschen genau oder nähere Brisanz gegeben. Da werden wir auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber ja, es ist einerseits wirklich sehr, sehr schade, dass die Regular Season vorbei ist und dass 18 Teams ja ihre Reise in den Sommer- bzw. Herbsturlaub antreten können und jetzt nur noch 12 Teams dabei sind. Aber da erwarten uns spannende Partien und das haben die beiden Partien gestern schon ein bisschen Vorfreude drauf gegeben.
Ja, definitiv. Ich finde, die hatten schon, gerade Partie 1 hatte ja absoluten Playoff-Charakter und all das, was man von so einem Baseballspiel sehen möchte. Ne? Ich finde, weiß ich nicht, ein Top-5-Game der Regular Season für mich. Absolut wild und absolut geil anzugucken.
Nimm noch nicht zu viel vorweg, Kevin. Wir werden noch intensiv, denke ich, auf diese beiden Spiele drauf eingehen. Aber ich denke, für uns drei, also mit Lukas gesehen, überwiegt tatsächlich die Vorfreude auf die Postseason, weil alle unsere drei Teams haben es geschafft. Glückwunsch an unsere Fanauswahl.
Haben wir gut gemacht.
Haben wir sehr, sehr gut gemacht. Aber ich glaube, im Vorhinein der Saison war es auch so ein bisschen abzusehen, dass ich, zumindest die Phillies, die Dodgers waren ja eigentlich relativ sicher gut gehandelt, dass es in die Postseason klappt. Padres, hast du da von Anfang an immer gedacht, das wird auf jeden Fall was, oder?
Ja, also ich war ja damals, glaube ich, zur Seoul-Series hier. Und seitdem hat sich am Roster der Padres ja noch einiges getan. Ne? Kurz nach unserer Aufnahme damals kam noch Dylan Cease dazu, Luis Arraez kam dazu, dann noch Dominic Solano kam dazu. Und das sind alles so Puzzleteile, die geklickt haben und die Padres, glaube ich, jetzt dahin gebracht haben, wo sie momentan sind.
Ist auf jeden Fall verdient gewesen, auch wenn, und das spoilere ich auch schon mal, die letzte Woche aus Dodgers Sicht sehr, sehr nett gewesen ist mit den 2 Siegen zum Schluss der Serie und die Dodgers die Padres mit 2-1 besiegt haben. Aber da kommen wir später, glaube ich, nochmal eben vielleicht kurz drauf zu sprechen. Weil wir wollen oder müssen leider erstmal mit einer negativen, mit einer unschönen Nachricht beginnen, denn Pete Rose ist im Alter von 83 Jahren am 29.09. verstorben. Pete Rose ist der All-Time-Rekordhalter für Hits. 4.256 Hits hat er abgeliefert, ist dreifacher World Series Champion 75 und 76 mit den Cincinnati Reds geworden und 1980 mit den Philadelphia Phillies, war in 21 Saisons 17 Mal All-Star gewesen, wurde Rookie of the Year 1963 und 1973 MVP. Ist tatsächlich ein Schweizer Taschenmesser gewesen. 5 Positionen hat er insgesamt ausgeführt in seiner Karriere. Zu Pete Rose kommt man zwangsläufig nicht drum herum, hatte auch seine Schattenseiten. 1989 wurde er von MLB mit einer lebenslangen Sperre auferlegt, da er auf Baseballspiele gewettet hatte, unter anderem auch auf Spiele, wo er selbst involviert gewesen ist, entweder als Spieler bzw. auch als Manager. In seiner Autobiografie hat er dann zugegeben, auf Reds-Spiele gewettet zu haben, aber hatte niemals gegen das eigene Team gewettet, so gab er selber an. Ja, aber Pete Rose, 3.562 Spiele mit 15.890 Plate Appearance und 14.053 At-Bats, das sind allesamt MLB-Rekorde und das Ganze bei einem Betting Average von über 300, das ist schon beachtlich. Bei den Reds war er auch insgesamt 6 Jahre als Manager für 786 Spiele verantwortlich, ein Rekord von 413 zu 373. Also Pete Rose hat sportlich gesehen definitiv was gerissen, von daher rest in peace Pete Rose und ja, er wird jetzt dann die Postseason von oben sehen, nur leider ohne seine Cincinnati Reds.
Ja.
Wollen wir jetzt aber, glaube ich, mal so langsam zu schöneren Themen übergehen, oder? Zur Postseason? Beziehungsweise
ich bin bereit.
Erstmal, ich auch, ich bin sowas von bereit. Und vor allem, wenn ihr euch die erste Folge jetzt anhört, der Postseason-Folge von uns, dann ist wahrscheinlich schon der erste Spieltag vorbei, denn es geht jetzt wirklich Schlag auf Schlag. Ich habe es gerade schon gesagt, Hurricane Helene war ein bisschen dafür verantwortlich, dass unserer Timetable auch ein bisschen durcheinander gewürfelt worden ist, weil wir wollten eigentlich Montag aufnehmen, dann hätte man noch einen Tag frei sozusagen gehabt, bis dann die Wildcard-Series losgeht, aber es geht jetzt heute schon direkt los in, von uns aus gesehen, 3 Stunden ist das erste Spiel. Aber wir wollen einfach mal generell gucken, wie ist jetzt eigentlich die Saison beendet worden? Wer hat welchen Platz welchen Platz belegt und wer ist dann da dementsprechend in die Postseason eingezogen? Kevin, willst du uns mal kurz mitnehmen, wie es in der American League ausgegangen ist?
Dann fangen wir von oben an, würde ich mal sagen, mit den Teams, die eine Bye Week haben. Die Yankees haben den ersten Platz in der American League geclinched, die Guardians den zweiten, die Astros den dritten, die Orioles den vierten und Nummer 5 und 6 verteilen sich auf die Royals und die Detroit Tigers. Es ist tatsächlich passiert.
Die Detroit Tigers haben es tatsächlich geschafft und in unserer Folge 88 muss es gewesen sein, also die vorletzte Folge, da waren die Tigers noch 2,5 Spiele dahinter und seitdem hatte man dann die Royals gesweept, die Orioles mit 2-1 gewonnen, gegen die Rays hat man gesweept, zum Schluss dann, da stand allerdings schon fest, dass die Tigers das Ganze geclinched haben, dann gegen die White Sox mit 1-2 noch verloren. Aber die Tigers haben das Unmögliche möglich gemacht, so ungefähr, und haben ihren Namen aller Ehre gegeben, oder?
Ja, absolut tolle Story, finde ich.
Definitiv. Also das ist sozusagen das Pendant zu den Mets in der American League. Kann man das so runterbrechen oder noch vielleicht sogar ein bisschen größer?
Ja, also ich fand, die Mets haben ja auch so ein bisschen mehr medialen Fokus bekommen, ne, mit ihren ganzen Randgeschichten, mit der Single von Iglesias, mit Grimes, mit der London Series. Und die Detroit Tigers sind ja so immer die ganze Zeit unterm Radar geflogen, bis auch wir so vor 2 Wochen oder vor 1,5 Wochen gemerkt haben, das ist ein absolut attraktives Baseball-Team, was da spielt. Und es lohnt sich definitiv, die anzugucken. Und jetzt sind sie schon in den Playoffs, so schnell geht's.
Absolut. Und ja, die Tigers, 2,5 Spiele waren sie noch vor 2 Wochen zurück, haben das Ganze dann aufgeholt. Und das liegt ja fast hauptsächlich darin, die Twins, sich hätte es tatsächlich nicht für möglich gehalten, dass man so abfällt. Aber man ist ja wirklich, hat gegen die Guardians die Serie 3-1 verloren, gegen die Red Sox die Serie 2-1 verloren, gegen die Marlins die Serie 2-1 verloren und zum Schluss dann noch von den Orioles gesweept worden. Die haben alles dafür gegeben, es nicht in die Postseason zu schaffen. Also das aus deutscher Sicht natürlich schade um Kepler herum, aber die Twins haben, wie gesagt, alles dran gesetzt, es nicht zu schaffen.
Ja, definitiv. Und die haben sich ja auch so ein bisschen so ein kleines Schneckenrennen mit den Kansas City Royals geliefert, finde ich. Die haben ja auch, glaube ich, also die City Royals haben wie viel aus den letzten 10 Spielen gewonnen? 4 oder so? Das finde ich, war jetzt auch nicht der Lynching-Run, den man sich von so einem Playoff-Team erwartet.
Ja, wenn man es also auch wieder vergleicht zur vorletzten Folge, also vor 2 Wochen, da waren die Royals noch mit 2,5 Spiele vorne, hat dann die Serie gegen die Tigers ist man gesweept worden, gegen die Giants ist man gesweept worden, die Nationals hat man dann gesweept und gegen die Braves 1-2 verloren. Das heißt, die Royals waren drauf und dran, tatsächlich auch noch aus dem Playoff-Bild zu fallen, weil die Mariners haben dann noch mal ein bisschen aufgeholt. Und beide hat jetzt nur noch einen Sieg getrennt. Ich meine, den Royals soll es egal sein, sie haben es geschafft. Und vom Prinzip, so ich spreche jetzt gerade in dem Fall für mich, es freut mich für die Royals, weil gerade Bobby Witt Jr. hat so eine geile Saison gespielt, dass er jetzt in der Postseason dabei ist. Das freut mich ungemein für ihn.
Definitiv. Das Gesicht der Spieler hätte definitiv gefehlt, wären wir ohne ihn in die Postseason gegangen.
Absolut. Und bevor wir sonst mal gleich auf die Wildcard-Round zu sprechen kommen, bevor wir sonst zur National League rübergehen, hast du noch irgendwas zur American League, zu dem, wie es geendet ist, noch was zu ergänzen, Kevin?
Oh, da fragst du mich jetzt was. Nee, ich glaube nicht. Die Mariners haben mich hinten raus ein bisschen überrascht. Die hatten ja dann, glaube ich, ich glaube, die haben die letzten 4 Spiele in Folge gewonnen. Ne? Das hat dann doch nicht ausgereicht. Ich glaube, die letzten 8 von 10 gewonnen. Damit hätte ich nicht mehr gerechnet bei Mariners. Das ist mir so hängen geblieben. Aber ich glaube, ich habe sie da auch ein bisschen zu kritisch gesehen.
Ja, mein Hype-Train, der hat dann nicht mehr ganz so gezündet. Ich war ja drauf und dran, hatte es ja noch den Mariners angedichtet, dass sie es schaffen. Es war, wie gesagt, knapp, aber zum Schluss hat man es nochmal gut abgeliefert. Du hast gerade gesagt, 4 Spiele in Folge gewonnen, die Serie gegen die Athletics 3-0 gewonnen, gegen die Astros 2-1 gewonnen, aber halt die erste Serie nach unserer Folge 88 gegen die Yankees 2-1 verloren. Das war natürlich ein bisschen bitter dann. Apropos Yankees. Yankees haben ja den Number One Seed in der American League. Das heißt, die haben komplett Heimvorteil bis zur World Series. Kann natürlich auch ein großer Vorteil sein für die Yankees.
Oh, glaube ich schon. Also kommt ja sogar drauf an, wer denn da gegenübersteht. Wenn ich mir so einen Ost-West-Küsten-Clash vorstelle, ist so ein Heimvorteil gar nicht schlecht mit der Zeitverschiebung auf der eigenen Seite.
Absolut. Und ich habe es gesagt, die Yankees hätten bis zur World Series den Heimvorteil. In der World Series hätte, wenn die Dodgers einziehen, Heimvorteil, denn die Dodgers sind das beste Team der Regular Season geworden mit einem Rekord von 98-64. Das bedeutet auch, wir haben seit ewigen Jahren mal kein einziges Team, was die 100 Siege geknackt hat. Und ich finde das auch ein wenig überraschend, dass kein Team die 100-Siegemarke geknackt hat.
Wofür spricht das jetzt deiner Meinung nach?
Das habe ich mich selber auch schon gefragt. Spricht das dafür, dass kein Team überragt hat, oder spricht das einfach dafür, dass wir eine unheimlich ausgeglichene Liga haben? Und ich tendiere zu zweitem. Wozu tendierst du?
Hätte ich auch. Aber ja gut, die Dodgers waren ja jetzt ein bisschen verletzungsgeplagt in der Saison. Ich erinnere mich so an die ersten Folgen der Regular Season oder vor der Regular Season habt ihr, glaube ich, predicted, wo die Lampen wären. Und ich glaube, ihr hattet die so bei 110 Siegen, oder?
Ja. Ja,
Habe ich
so
richtig in
ungefähr wird es
Erinnerung, ne?
da irgendwo ausgelaufen sein,
Ja.
ja.
Also weiß ich nicht. Wenn ich so an die Dodgers denke, finde ich, haben die ein bisschen underperformed. Auch wenn es vielleicht den Verletzungen geschuldet ist.
Ja, also klar, wenn die Dodgers weniger Verletzungspech gehabt hätten, dann sähe das auf jeden Fall ganz anders aus. Ich gucke mal parallel. Ich hatte den Dodgers 108 Siege angedichtet. Da sind wir ein bisschen weit von entfernt. Lukas war da ein bisschen pessimistischer oder beziehungsweise realistischer unterwegs. So darf man es ja dann ausdrücken, mit 102 Siegen insgesamt. Aber wie gesagt, kein Team hat die 100-Siege-Marke geknackt. Aber ich sage das gerade, ich finde es irgendwie, spricht für eine ausgeglichene Liga. Und das zeigen ja letzten Endes auch die Zahlen. Wir haben jetzt, ich glaube, 27 Jahre in Folge immer einen unterschiedlichen World Series Champion. Und jetzt auch noch eine Premiere. Seit 2007 haben wir es jetzt das erste Mal, dass kein Team, das letztes Jahr in der World Series gespielt hat, es überhaupt in die Postseason geschafft haben. Also die Diamondbacks sind ja ausgeschieden auf bittere Art und Weise. Da kommen wir nochmal drauf zu sprechen. Und auch die Texas Rangers haben es nicht geschafft. Und das ist eigentlich ein super Indiz dafür, dass diese Liga super, super eng beieinander einfach ist. Gerade die Top-Teams natürlich. Ich meine, es gibt ja immer ein paar Teams, die hinten rüberfallen. Siehe Chicago White Sox. Aber an sich, oder beziehungsweise die Top-Teams, finde ich persönlich, sind schon wirklich sehr, sehr nah beieinander. Und das macht es auch für die Postseason gerade so unheimlich spannend.
Und das in einem Sport, in dem es kein Salary Cap gibt. Was man dem Baseball ja so oft vorwirft, ne?
Ja, spricht das für ein Salary Cap oder gegen Salary Cap? Ist auch wieder eine spannende Frage, ne? Weil wenn wir jetzt auch einfach mal beim American Football sind, Chiefs, Patriots aus der Vergangenheit, lassen grüßen, trotz Salary Cap waren da halt oder sind da aktuell Dynastien unterwegs, ne?
Ich finde es auch verrückt. Oder ist Baseball ein Sport, in der man die Leistung nur sehr schwer konservieren kann? Dann verstehst du, wie ich das meine?
Ja, nee,
Dann
ich verstehe, was du meinst.
erfolgt, dann ist das Angleichen einfacher, auch wenn vielleicht das finanzielle Angleichen gar nicht gegeben ist.
Siehe Moneyball.
Ja.
By the way, Moneyball, Oakland Athletics, bevor wir auf die National League kommen, Oakland Athletics, letzter Heimspiel. Das war was für die Tränendrüse, oder?
Ja, fand ich schon sehr
Das war
traurig.
schon echt emotional. Also als man da die ganzen Bilder oder die letzte Serie dann ja gegen die Rangers zu Hause gesehen hat, die letzten 3 Spiele, wir haben es teilweise auf Instagram hochgeladen, wo dann der Mitarbeiter, ja, sag ich mal, die Erde sozusagen in Flaschen umgefüllt hat, damit die Fans das als Souvenir mit nach Hause geben können. Das war schon echt eine starke Aktion, aber auch irgendwie, ja, traurig, sowas zu sehen, wie so eine Franchise fast 60 Jahre in Oakland gespielt, jetzt einfach von dannen zieht. Und na, klar, die Krönung war natürlich dann das letzte Heimspiel, 3-2 ja gewonnen, aber das war schon echt emotional. Und man hat viele Späße über die Athletics die letzten Jahre gemacht, sportlich natürlich gesehen auch berechtigt, aber gut, wir wissen alle, woran es lag, warum man sportlich nicht wirklich performen konnte. Aber dass jetzt die Franchise geht, das war schon, ist hart.
Ich finde es auch traurig, auch generell für die Gegend, für Oakland als Stadt. Ich habe ja, glaube ich, ich weiß nicht, heute oder gestern dieses Foto geschickt, welche Sportteams alle aus Oakland rausgezogen sind. Und jetzt ist da einfach, ja.
Nichts.
Nichts.
Ja, es ist nichts mehr einfach da. Alles ist weg. Alle Profiteams sind weggegangen. Das muss echt immer ein Schlag ins Gesicht gewesen sein für jeden Fan, egal welche Sportart, und meistens ja bisher an Las Vegas tatsächlich auch verloren. Jetzt verliert man die Athletics erstmal in Sacramento in Minor League Ballpark, was ja auch ein doppelter Schlag ins Gesicht ist, so nach dem Motto, wir gehen lieber in Minor League Ballpark, statt noch in Oakland zu bleiben, bis das Stadion in Las Vegas fertig ist. Ich meine, das spricht so vieles zu der Franchise einfach, also zu der Führungsriege der Franchise. Das tut unheimlich weh, einfach das zu sehen.
Ja, war ja auch ein Verlierer für mich der Saison, glaube ich, dass die Moderation der Oakland A's in diesem ganzen Prozess, diesen ganzen Umzugsprozess. Ich bin mal gespannt, wie sich die Franchise aufstellt, wenn sie in Las Vegas dann angekommen sind und wie da so die Investmentbereitschaft ist im Team.
Und wie sich das mit der Fanbase dann da wirklich verhält, ne?
Ja, wobei ich glaube, schwierig, was Fanbase angeht, aber ich glaube, Las Vegas ist ein Markt, wo du die A's verkauft kriegst.
Kriegst du die A's verkauft oder kriegst du das Event-Baseball verkauft?
Schwierige Frage, aber ich könnte mir, die A's sind ja auch eine sehr historische Franchise, finde ich.
Absolut.
Und ich kann mir vorstellen, dass das gut ankommen wird in Las Vegas, weil die ganzen Sportteams, die Las Vegas bis jetzt an Land gezogen hat, die rein vermarktungstechnisch sind die da ganz oben. Also es kommt an bei den Leuten, ne? Darum kann ich mir das auch gut vorstellen mit dem Baseballstadium am Strip, ist der ja genau, ne? Also so, ja, soweit ich.
Das ist klingt nach einem Betriebsausflug mal.
Ja, also ich kann mir das gut vorstellen. Ich war schon mal in Las Vegas. Ich bin mal gespannt, wie es dann ist. Ich würde auf jeden Fall hin. Aber wenn ich die Preise so mal beim Football gesehen habe für die echt schwachen Raiders, dann bin ich mal gespannt, was sie beim Baseball aufrufen.
Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend zu beobachten sein. Also wie gesagt, die Oakland Athletics haben ihr letztes Spiel in Oakland gegeben, werden nächstes Jahr für insgesamt, also von 2025 bis 2028, in Sacramento spielen, in dem Minor League Ballpark des Minor League Teams der San Francisco Giants, bevor dann 2028 der Ballpark in Las Vegas fertig sein soll. Und ich glaube, in nächste Woche soll das Hotel, das Tropicana Hotel am Las Vegas Strip, ja, gesprengt werden, und dann soll auch der Aufbau so langsam losgehen des Ballparks. Also es wird auf jeden Fall spannend zu beobachten sein, wie das Ganze dann weitergeht bei den Athletics oder rund um die Athletics. Aber das ist eben ein kurzer Ausflug zu den Athletics, weil das war natürlich auch ein Thema, was auf jeden Fall mal angesprochen werden sollte. Und dann kommen wir mal sonst jetzt zur National League, wie dort das Playoff-Bild aussieht, wer wo letztendlich gelandet ist. Die Dodgers gerade schon angesprochen, beste Team im Baseball geworden, dementsprechend auch den Number One Seed der National League, gefolgt von den Philadelphia Phillies mit einem 95-67 Rekord. Die werden dementsprechend auch erst in der Divisional Series einschreiten. Jetzt ist aktuell National League Number 6 Seed sind die New York Mets geworden, und die werden auf die Milwaukee Brewers treffen, die den Number 3 Seed geholt haben. Und 5 und 4 der National League, das sind die Braves und die Padres, die aufeinandertreffen. Die Padres standen ja schon wirklich sehr, sehr lange auch fest, und letzten Endes kam es ja dann auf den Showdown zwischen den Atlanta Braves und den New York Mets an. Und das Ganze, da mussten wir ein wenig drauf warten, weil ja der Hurricane dazwischen gekommen ist, und dann wurde das Spiel oder die restlichen beiden Partien auf dem Montag, also an dem Tag, nachdem eigentlich die Regular Season vorbei gewesen ist, verlegt. Und das war dann wirklich ein Do-or-Die-Spiel im wahrsten Sinne des Wortes, doppelten Sinn, weil die Voraussetzung war, wenn jeweils das Team oder die Braves und die Mets ein Spiel gewinnen, sind sie drinne. Gibt es einen Sweep, dann ist das gesweepte Team raus und die Arizona Diamondbacks jubeln ja von der Couch aus, kann man das dann sagen? Oder? Es war irgendwie ein komisches Gefühl, diese ganze Partie, wie es dann auch abgelaufen ist, dadurch, dass es verschoben werden musste. Ich finde es ein bisschen schade für die Diamondbacks. dass so die Saison endet, oder?
Ja, ich finde das, also unabhängig davon, ob es jetzt schade für Diamondbacks ist oder nicht, finde ich dieses ganze Handling von der MLB da ziemlich fragwürdig. Ja. Wenn wir jetzt nochmal eine Woche zurückspringen oder eine Woche und einen Tag zurückspringen, dann ist eigentlich vor, also die Wettervorhersage war ja vorbekannt. Es war abzusehen, dass der Hurricane kommt und dass er wahrscheinlich die Spielausrichtung beeinträchtigen wird. Warum hat man die Mets gegen die Braves nicht einfach am letzten Montag starten lassen? Da hatten beide einen Off-Day. Dann wäre die Serie so durchgekommen. Hätte man das letzte Spiel noch auf den Mittag gescheduled, und dann hätte man die Serie innerhalb der Regular Season abbilden können. Aber durch dieses Verschieben auf den Montag nach der Regular Season finde ich es echt schwierig für die Diamondbacks. Und das hat dann auch so einen faden Beigeschmack mit dem Gentleman's Agreement, was es ja wahrscheinlich nicht gab, aber was ja trotzdem das Ergebnis widerspiegelt. Ne? Weil ich finde es auch schwierig, wenn du gegen ein Team spielst und du weißt, wenn beide ein Spiel gewinnen von den nächsten beiden, dann sind wir beide in den Playoffs und sind beide eigentlich fein. Krieg das mal aus dem Kopf raus. Auch wenn alle natürlich Sportsmänner durch und durch sind.
Absolut. Also, wie du es gerade gesagt hast, dieses Gentleman's Agreement, ich glaube definitiv nicht, dass es das gegeben hat. Das ist ja vollkommen nachvollziehbar, nachdem die Mets Spiel 1 gewonnen haben, dass man natürlich dann auch versucht hat, gewisse Spieler erstmal für Spiel 2 zu schonen, und dass man da nicht komplett durchzieht, ist auch irgendwie verständlich. Vom Prinzip muss man sagen, eine Baseball-Saison ist 162 Spiele lang. Also die Diamondbacks hatten genug Chancen, wie alle anderen Teams, es selbstständig in die Postseason zu schaffen. Von daher kann man das natürlich nicht so runterbrechen. Aber klar, wenn eine Saison so endet, dann hat das immer einen faden Beigeschmack. Aber wie gesagt, rein sportlich ist es, denke ich, verdient, dass die Mets und die Braves es geschafft haben und die Diamondbacks es nicht geschafft haben. Und wie gesagt, die Grundvoraussetzung, 162 Spiele, du versuchst so viele wie möglich zu gewinnen, um es in die Postseason zu schaffen. Das haben die Diamondbacks in dem Fall nicht geschafft. Deswegen, ich glaube, großartig beschweren können sich die Diamondbacks ja dann auch nicht. Aber wie gesagt, der Ablauf, gebe ich dir vollkommen recht, ist nicht unbedingt so, wie man sich das vielleicht als Sportsfan wünscht.
Ja, ich finde den Ablauf auch problematisch für die Braves und Mets. Jetzt. Ja,
definitiv. Die haben
es jetzt geschafft. Die haben es geschafft und jetzt geht's heute direkt weiter. Finde ich auch für die Mets und Braves finde ich auch schwierig jetzt. Also weiß ich nicht, finde ich schlecht gehandelt von der MLB letzte Woche.
Und gerade dann ja auch noch direkt einen Doubleheader gespielt. Ne? Ist ja nicht nur, dass die ein Spiel gespielt haben, sondern direkt einen Doubleheader, und dann weißt du ja nicht mal, wo fliegst du am nächsten Tag hin, wo musst du hinreisen. Das kommt ja dann auch noch mit alles dazu. Also das ist schon jetzt erstmal ein Nachteil für die Mets und für die Braves, aber vielleicht kannst du aus dieser Situation auch wieder was Positives gewinnen. Und die Mets sind definitiv ein Beispiel dafür, dass man aus sowas auch wieder was Positives ziehen kann. Deswegen sehr, sehr spannend, wie die jetzt das erste Spiel dann angehen werden. Aber du hast gerade schon vorhin gesagt, Top-5-Spiel, das erste Spiel der Mets gegen die Braves. Ich glaube, wir sollten mal ein bisschen auf dieses Spiel, besonders auf dieses Spiel eingehen, weil das war wirklich ein Spiel. Also besser hätte es nicht laufen können. Also du hast dieses Szenario und dann liefert dir dieses Spiel eigentlich genau das, was du dir wünschst. Drama, Führungswechsel in den letzten Innings und dann einfach letzten Endes ein Francisco Lindor, der seine Leistung der Saison krönt mit einem Two-Run-Home-Run und das Spiel von 6-7 auf 8-7 dreht und die Mets schaffen es dann in die Postseason. Also Script perfekt umgesetzt, würde ich sagen.
Besser geht nicht, ne?
Absolut, also es war, aber du hast es mir zwischendurch auch geschrieben, Schwellenbach, der Pitcher der Atlanta Braves, der hat die Mets aber dominiert wie sonst was. Also da war wirklich für die Mets am Anfang gar nicht zu holen. Da sah 7 Innings, wo Schwellenbach auf dem Mount war, sah es absolut nicht danach aus, dass die Mets irgendeinen Zug heute kriegen werden. Also das war ja wirklich 7 Innings gepitcht, 4 Hits insgesamt nur zugelassen, 1 Run und 5 Strikeouts, aber er hat wirklich dominiert, oder?
Ja, fand ich auch. Habe ich dir, hast du ja gerade selber gesagt, habe ich dir zwischendurch geschrieben. Da hatte ich auch das Gefühl, das erste Spiel ist durch, aus Sicht der Mets.
Ja.
Und er hat quasi genau da aufgehört, wo er das letzte Mal, beziehungsweise genau da wieder angefangen, wo er das letzte Mal aufgehört hat gegen die Mets. Die hat er ja schon mal so dominiert. Und war es im Nachhinein die falsche Entscheidung, Schwellenbach rauszunehmen? Weil er war ja nicht ganz einverstanden, in Anführungsstrichen, damit, dass er vom Mount genommen wurde.
Ja, gute, also ich hätte ihn nicht runtergenommen, weil er hatte zu dem Zeitpunkt auch nicht wirklich viele Pitches insgesamt gehabt. Ich gucke gerade mal insgesamt. Er hatte in dem Fall, ja doch, 94 Pitches hatte er schon im siebten Inning. Also
Es
vielleicht haben
ist.
die Mets, vielleicht haben die Braves auch gedacht, wir schaffen das. Wir schaukeln das runter.
Ich hätte, also das ist jetzt rein spekulativ, aber ich fände es interessant, wenn das Spiel nicht weniger als 24 Stunden vor dem Wildcard-Spiel stattgefunden hätte,
Ja.
ob da die Überlegung gewesen wäre, wir lassen Schwalbenbach drin. Weil so spielen ja noch viele Faktoren mit Restzeiten etc. eine Rolle. Und ich finde, das hat dann auch irgendwo, also das kann auch irgendwo beeinflussen.
Ja, also ich gehe auch davon aus, dass das wahrscheinlich einer der Gründe gewesen ist, warum man ihn dann trotz 94 Pitches im siebten Inning schon rausgenommen hat. Aber es war halt letztendlich der Game Changer. Aber bis zu dem Zeitpunkt haben die Braves mit 3 zu 0 geführt. Ozzie Albies mit einem Home Run, 2-Run Home Run im dritten Inning. Laureano mit einem Home Run im sechsten Inning haben die Braves mit 3 zu 0 in Führung gebracht. Und da war wirklich bis zu diesem Zeitpunkt, bis zum siebten Inning, beziehungsweise bis zum achten Inning, war halt von den Mets gar nichts offensiv zu sehen. Dann allerdings im achten Inning, da ist dann wirklich, sag ich mal so, ungefähr die Ketchup-Flasche, wo vorher nichts rauskam, dann kam auf einmal alles raus, weil in dem Fall dann die Mets mit 6 Runs im achten Inning und da hat man dann gedacht, ja, okay, jetzt war das der Changer. Die Mets holen das Ding hier tatsächlich dann doch wohl, warum auch immer oder warum auch erst so spät. Aber dann haben nochmal die Braves im achten Inning mit 4 Runs zurückgeschlagen und es stand dann auf einmal 6 zu 7 für die Braves und dann das neunte Inning mit Francisco Lindors 2-Run-Homerun und das krönt die Saison von Francisco Lindor, ich glaube, ideal.
Ja, definitiv. New York hat wieder eine Linsanity.
Absolut, definitiv. Also seine Saison und jetzt auch von dem, wo er ja auch hergekommen ist und ich weiß nicht, ob du die Interviews gesehen hast, er war auch sehr, sehr emotional, wo er jetzt selber durchgegangen ist mit seiner Verletzung, mit seiner Rückenverletzung und gerade auch die ersten Spiele, das war dann das erste Spiel gegen die Braves und dann auch die Serie gegen die Brewers, wo er dann ja wieder aktiviert wurde. Teilweise, als er geslidet ist und dann aufstehen wollte, er brauchte Hilfe, weil er solche Schmerzen noch im Rücken hat. Das war echt krank. Und auch der Reporter sagte auch in den Spielen gegen die Brewers und auch gegen die Braves, im ersten Spiel gegen die Braves, letzte Woche dann noch, war es so, dass er immer wieder im Clubhouse reingehen musste, um tatsächlich Rückenaktivierungsübungen machen musste, weil er noch solche Schmerzen hatte. Das war jetzt in den letzten beiden Spielen nicht mehr der Fall gewesen, aber da sieht man, er hat wirklich alles dran gesetzt, dem Team zu helfen und er hat dem Team auch geholfen. Es ist nicht so, dass er einfach nur gekommen ist, und wollte seelisch irgendwie anwesend sein, sondern er hat ja richtig abgeliefert, auch die Spiele noch.
Ja, definitiv. Und ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht, ehrlich gesagt.
Wie es weitergeht, ja, erstmal dann natürlich, wir wollen natürlich die Braves nicht hier vergessen. Die Braves hatten dann ja noch die schwierige Aufgabe, in dem Doubleheader das zweite Spiel antreten zu müssen, mit dem klaren Ziel, wir brauchen jetzt diesen einen Sieg, damit wir es in die Postseason schaffen, also wirklich das letzte Saisonspiel, win and you're in, oder du bist halt raus und kannst in den Sommerurlaub fliegen. Und die Braves haben abgeliefert, 3 zu 0 insgesamt gewonnen. Das Spiel war an sich, ich weiß nicht, ob du es noch geguckt hattest oder die Highlights noch gesehen hattest, es war jetzt nicht so ganz spektakulär. Die Mets haben weitestgehend noch, auch mit Lindor war noch mit bei, Nimmo war noch mit bei, JD Martinez war noch mit dabei. Aber Pitcher war in dem Fall jemand, den man gerade dann aus, glaube ich, aus der Triple-A an dem Tag noch hochgeholt hatte. Also klar hat man da natürlich dann gerade im Pitching versucht, möglichst das Ganze dann zu schonen, was ja auch nachvollziehbar ist.
Ja, definitiv. Aber noch mal ganz kurz: Wie schön ist es bitte, wenn du 162 Spieler hast? Erstmal für jeden Außenstehenden eine total aufgeblähte Saison und dann kommt es auf das allerletzte Spiel an.
Das ist mega. Und das war ja tatsächlich nicht einer der einzigen Entscheidungen, die am letzten Spieltag gefallen ist. Das war ja das ganze letzte Wochenende. Also die
Ja.
letzte Serie war ja wirklich noch, ich meine, die Postseason-Tickets waren tatsächlich ja weitestgehend schon vergeben, aber es hing ja wirklich noch davon ab, wer clincht letzten Endes welchen Seed. Also wer hat eventuell auch nochmal Vorteil, gerade in der Wildcard-Round. Das war wirklich, das einfach spricht meiner Meinung nach, wie gesagt, einfach für eine super ausgeglichene Liga.
Einfach toll. Aber lass uns in die Playoffs gucken, oder?
Ja, lasst uns in die Playoffs gucken. Die Playoffs, ich habe es gesagt, sie gehen heute schon direkt los. Das heißt, ihr hört uns und ihr wisst vielleicht schon mehr als das, was wir wissen. Und ja, wollen wir mit dem Spiel starten, was auch für uns gesehen in 2,5 Stunden schon direkt losgeht. Die Detroit Tigers treffen auf die Houston Astros. Und die Detroit Tigers, wir haben gerade schon drüber gesprochen, das ist die Geschichte der American League der letzten, ja, seit Anfang August eigentlich auch wirklich erst, wo sie abgeliefert haben, ne?
Ja, genau.
Ja, und was gehört zum guten Team dazu? Ein guter Manager, definitiv. Und das ist bei den Detroit Tigers AJ Hinch. Und der hat eine gewisse Vorgeschichte mit den Houston Astros. Der verlor nämlich 2019 als Manager der Astros, auf die man jetzt also trifft, die World Series. Und wurde anschließend von den Astros vor die Tür gesetzt. Danach wurde er allerdings noch von der MLB für ein Jahr gesperrt aufgrund des Sign-Stealing-Skandals. Ganz ruhig, ganz entspannt. Und seit 2019 ist er jetzt 5 Jahre insgesamt Coach der Detroit Tigers und hat es dann jetzt erstmalig wieder in die Postseason geschafft und das mit den Detroit Tigers, womit wirklich niemand vorher gerechnet hat. Also Detroit Tigers, man kann wirklich nur den Hut vorschieben, Hut vorziehen. So, jetzt haben wir es aber auch hier mit ganzen Sprachfehlern hier alle mal eben ruhig runtergerockt. Ja, Detroit Tigers, Houston Astros. Was hast du da erstmal jetzt noch zu sagen zu der Story? Houston Astros gegen die Detroit Tigers.
Grundsätzlich finde ich das bei den Tigers ja schön, dass sich die Entwicklung aus dem letzten Jahr jetzt quasi in diesem Jahr bestätigt hat. Obwohl es ja ganz lange nicht danach aussah. Also der Progress läuft da in die richtige Richtung. Wollen wir direkt ins Spiel gehen oder?
Wir können direkt auf das erste Spiel schon mal drauf gucken, unser Preview, und ihr könnt sehen, ob wir da irgendwas vielleicht an falschen Informationen mit rausgehauen haben, weil ihr wisst wahrscheinlich schon das Ergebnis, wie es ausgegangen ist. Spiel 1, welches Pitching-Duell erwartet uns?
Skubal versus Valdez.
Du hast schon mal ein ganz netter Start für eine Postseason, oder?
Ich wollte gerade sagen, viel, viel bessere Pitching-Duelle werden wir wahrscheinlich erstmal nicht sehen.
Definitiv nicht. Also ja, ich sag mal sonst kurz was zu Framber Valdez von den Houston Astros, dann darfst du gerne auf Travis Skubal eingehen. Valdez hat nämlich tatsächlich schon gegen die Detroit Tigers diese Saison gespielt und auch einen Sieg geholt, hat dabei 2 Runs zugelassen, 6 Hits, 2 Walks und 4 Strikeouts in insgesamt 7 Innings. Framber Valdez aktuell mit einem 2,91er ERA, unwesentlich schlechter als Tarek Skubal, aber Kevin, Tarek Skubal, was hast du zu Tarek Skubal zu sagen aktuell?
Also für mich ist Tarek Skubal definitiv der beste Pitcher der American League, wenn nicht sogar gerade aktuell der beste Pitcher der MLB. Und der große, also gegen Framber Valdez ist es natürlich schwierig, der große Vorteil zu sein. Aber zumindest in dem Duell die Nase vorne hat. Und ich glaube, für die Detroit Tigers ist es elementar wichtig, das Spiel 1 mit Skubal zu gewinnen. Rein fürs Mojo her, um in die Serie reinzukommen. Ich denke, es wird aber ungleich schwer.
Es wird definitiv schwer, gerade weil natürlich die Detroit Tigers auch auswärts ran müssen bei den Houston Astros. Und ich glaube, wenn es da voll ist, dann ist es nicht gerade angenehm, dort zu spielen. Skubal ist aber für mich auch der bessere Pitcher im Gegensatz zu Framber Valdez. Aber wie gesagt, ziemlich, ziemlich gut auch auf Augenhöhe beide, aber leichter Vorteil bei Tarek Skubal. Ich glaube dennoch, die Detroit Tigers sind gerade einfach zu heiß, einfach vielleicht besser am Rollen als die Houston Astros. Und was wir noch nicht gesagt haben, vielleicht die American bzw. die Wildcard Rounds ist ja eine Best-of-Three-Serie. Und wenn du dann das erste Spiel schon direkt gewinnst, dann ist morgen direkt die Houston Astros direkt, aber voll unter Druck. Und das kann natürlich ein großer Vorteil werden für die Detroit Tigers. Spiel 2 wissen wir jetzt aktuell noch nicht, wer die Pitcher werden. Das ist natürlich sehr, sehr stark dann davon abhängig, wie das Spiel heute auch ausgehen wird. Detroit Tigers, Houston Astros, Kevin, wer wird weiterziehen?
Was wir gerade noch nicht gesagt haben, das ist auch gleichzeitig das Postseason-Debüt von Skubal. Und stimmt. Ich glaube, rein erfahrungstechnisch sehen wir auf der einen Seite ein sehr heißes, aber ein sehr unerfahrenes und relativ junges Team der Detroit Tigers. Und auf der anderen Seite sehen wir die Houston Astros, die quasi alles erlebt haben. Und ich denke, dass die Detroit Tigers nur eine Chance haben, wenn sie das erste Spiel gewinnen. Ich sehe sie nicht zurückkommen nach nach einer Niederlage im ersten Game mit Skubal. Darum bin ich weiter auf dem Hype-Train der Astros. Ich überlege jetzt, ob ich ein 2-1 tippe oder ein 2-0 für die Astros. Jordan Alvarez ist ja auch angeschlagen bzw. verletzt. Da weiß man nicht, ob er spielen kann, spielen wird mit einer Knieverletzung. Also dieser ganze offensive Workload von ihm verteilt sich dann wahrscheinlich auf José Altuve und auf Tucker, auf Kyle Tucker. Weil die Detroit Tigers so heiß sind, glaube ich, sie gewinnen das erste Spiel, aber nicht die Serie. 2-1 für die Astros.
2-1 für die Astros. Also ich finde den Punkt, den du gerade einmal kurz gesagt hast, eigentlich würde ich den direkt mit unterschreiben. Wenn die Astros Spiel 1 holen, dann glaube ich selber auch nicht daran, dass die Tigers noch zurückkommen können. Ich gehe aber fest davon aus, ja, was heißt fest davon aus? Also ich tendiere leicht dazu, dass die Detroit Tigers tatsächlich das erste Spiel holen und dann tatsächlich auch das zweite Spiel den Sack direkt zumachen. Und das wäre eine Cinderella-Story, wenn die tatsächlich die Detroit Tigers es eine Runde weiter schaffen und wirklich diesen Postseason-Run einfach weitergehen und sich von niemandem wirklich aufhalten lassen, weil die Houston Astros, das ist gefühlt so das Postseason-Team der letzten Jahre, kann man das so ein bisschen sagen. Ja, egal wie definitiv. Die Saison gelaufen ist, Postseason, die nehmen es wirklich, Postseason ist in another Season.
Ja, und ich glaube, es wird auch diesmal wieder so sein. Ich hoffe, Jordan Alvarez für die Astros ist nicht zu lange raus. Und dann sind die Astros auch ein Team, gegen das keiner spielen möchte.
Nee, das definitiv nicht. Also Houston Astros, bei denen ist gefühlt alles halt damit dabei. Also wie gesagt, dass sie gesweept werden, aber es kann auch genauso gut sehen, für die in die World Series gehen. Das ist egal, was in der Regular Season gewesen ist, dass man vielleicht schlecht gestartet ist. Postseason ist einfach für die, da wird einfach ein Schalter umgelegt und es ist ein ganz anderes Team gefühlt unterwegs. Aber kann ein großer Vorteil natürlich auch für die Astros werden, aber ich bleib dabei. Ich sage, die Detroit Tigers werden ihren Siegeszug weiter vortreiben.
Oh, da bin ich gespannt. Bin ich sehr, sehr gespannt.
Aber jetzt, wenn ich über die Serie schon spreche und weiß, das Spiel wird gleich über die Bühne gehen, ich habe so Bock, du glaubst es nicht.
Ich will gleich nur essen und dann geht's auf die Couch und dann gucke ich mir das Spiel an.
Aber vorher wirst du hoffentlich noch mit mir philosophieren wollen. Die Kansas City Royals gegen die Baltimore Orioles. Die beiden treffen aufeinander und das ist wirklich... Ja, von beiden eine gewisse Cinderella-Story, denn die Royals letztes Jahr noch mit 106 Niederlagen, stehen jetzt in der Postseason. Die Orioles ja auch schon eine bekannte Story, 2021 noch mit insgesamt 110 Niederlagen, sind jetzt erneut wieder in der Postseason. Ist ein Rematch der 2014er ALCS, wobei da die Royals die Orioles mit 4-0 sweepten. Und ich glaube, der Stachel sitzt bei allen Orioles-Fans noch sehr, sehr tief.
Glaube ich auch. Also letztes Jahr kamen die ja mit 101 Siegen, glaube ich, in die Playoffs, meine ja, ich, die Orioles.
Ja. Mhm.
Und dann haben sie ja in der ersten oder in der Runde gegen die Rangers wurden sie gesweept. Und ich glaube, das Lehrgeld, das sie letztes Jahr gezahlt haben, das macht sich in diesem Jahr bezahlt. Und da lassen sie sich nicht die Butter vom Brot nehmen, würde ich sagen.
Ich will einmal kurz rüber wechseln, weil es ist tatsächlich gerade eine relativ neue News reinbekommen und die ist sehr, sehr wichtig. Justin Verlander steht nicht im Wildcard-Roster der Houston Astros.
Das war ja schon ein bisschen abzusehen, ne?
Ja,
darüber.
Fix.
Ich weiß gar nicht, ob wir darüber gesprochen haben. Am Samstag hatte er sein letztes Outing. Das war gar nicht so schlecht, in Anführungsstrichen. Das ziemlich ordentlich, aber die Töne, die er da angeschlagen hat, das hat sich auch sehr nach letztem Spiel für die Houston Astros angehört, aber er will weiterhin nicht aufhören. Ich bin mir nicht sicher, ob er nächstes Jahr noch das Jersey der Astros anhat oder ob er in der Postseason zum anderen Zeitpunkt nochmal zurückkommen kann. Ich gehe davon aus, dass wir Verlander nächstes Jahr bei einem anderen Team sehen werden, ja. Weil die Rotation einfach auch sehr, sehr stark ist der Astros. Muss man einfach mal neidlos anerkennen.
Ja, da können wir auf jeden Fall für Credit geben. Und um jetzt wieder zu der Serie zurückzukommen, worüber wir gerade gesprochen haben. Pasquantino kommt zurück. Er steht tatsächlich im Wildcard-Roster für die Royals. Und das ist, glaube ich, eine News, die freut alle Royals-Fans, oder?
Ich glaube, das war die größte Unterstützung in der Offensive für Bobby Witt Jr., wenn man sich so das Hitting der Royals anguckt. Und sicherlich auch ein Grund, warum die Royals so im letzten Monat oder in der letzten Zeit ziemlich gestruggelt haben. Inwieweit Pasquantino jetzt der große Support sein wird nach diesem langen Ausfall, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, elementar wichtig, dass er zurückkommt und nochmal alles mit reinwirft, weil sonst würde ich die Royals schon deutlich hinter Baltimore sehen.
Damit hast du schon ein bisschen deinen Tipp wahrscheinlich auch schon ein bisschen verraten, aber wir bleiben sonst noch mal kurz ein bisschen bei der Serie. Die Teams haben insgesamt 6 Spiele die Saison schon ausgetragen. Dabei tatsächlich der Vorteil für die Baltimore Orioles mit 4 Siegen und 2 Niederlagen. Und sowohl in Baltimore als auch in Kansas City gingen die Serien jeweils 2-1 für die Baltimore Orioles aus. Ich habe vorhin schon gesagt, Postseason is another season, aber klar, es ist natürlich ein gewisser Indikator, der letztendlich dabei mitspielt. Und uns erwartet ja auch generell dort ein ganz, ganz nettes Matchup, auch gerade von den Spielern, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben. Bobby Witt Jr. ist mit dabei, Adley Rutschman ist mit dabei, Henderson ist mit dabei. Ich glaube, da ist offensiv sehr, sehr viel Power auf jeden Fall. Gerade natürlich vielleicht auch mit leichtem Vorteil für die Baltimore Orioles.
Ja, also offensiv finde ich deutlicher Vorteil für die Baltimore Orioles. Im Pitching bin ich mal gespannt, wie sich die Serie entwickelt. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass also im Spiel 1 werden Reagans gegen Burns pitchen und im Spiel 2 wird Seth Lugo schon als Starter benannt, wenn ich richtig informiert bin. Für die Royals, aber noch kein Starter für die Orioles. Und ich glaube, dass dieses Matchup an Spiel 2 ziemlich entscheidend werden könnte für die Royals, weil ich grundsätzlich die Rotation in ihrer Gänze definitiv vor den Orioles sehe.
Ja.
Und wenn sie spielen, also ich glaube, die Royals haben beim zweiten Spiel die größte Chance, einen Sieg einzufahren. Oder ab dem zweiten Spiel definitiv größere Chancen, Siege einzufahren. Weil Corbin Burns ist ein Ass auf dem Mount.
Es ist ein bisschen eklig, Kevin, weil ich würde es tatsächlich wieder genauso unterschreiben. Also ich sehe Spiel 1, sehe ich wenig Chancen für die Royals. Spiel 2, Seth Lugo, ja, da können sich, glaube ich, die Royals-Fans, unabhängig davon, wer jetzt vielleicht bei den Orioles pitchen wird, aber da kann man sich, glaube ich, gute Chancen ausrechnen und dann, wenn du vielleicht dann 1-1 stehst, oder müsst ihr ja dann 1-1 stehen und du gehst dann in Spiel 3, das Entscheidungsspiel, do or die, der ist dann auch wieder alles möglich. Und dieses Spiel 3 würde dann ja auch in oder bei den Royals ausgetragen werden und dann hast du diesen Heimvorteil. Ich finde das sowieso vielleicht auch mal bei kurz by the way, die Teams haben, korrigiere mich jetzt wirklich, wenn ich komplett falsch liege, aber die Teams haben ja, die eigentlich Heimvorteil haben, für Spiel 1 und Spiel 2 den Heimvorteil, aber halt in diesem möglichen Do-or-Die-Spiel würdest du auswärts antreten. Ich weiß nicht, ob das unbedingt der Vorteil ist. Ich glaube, ich hätte lieber Heim, Auswärts, Heim. Weißt du, was ich meine?
Ja, finde ich schwierig. Du hast ja den Heimvorteil, aber du hast einen Decider zu Hause, ne?
Ja, und der Decider, das ist der Decider. Also von daher, wenn du den halt auswärts hast, das ist schon bescheiden.
Ich weiß gar nicht, ob ich nicht lieber das erste Spiel auswärts spielen würde und dann die nächsten beiden zu Hause.
Das ist die bessere Variante, da hast du vollkommen recht. Ja, dann hast du definitiv niemals den Decider auswärts.
Ich finde das auch irgendwie, also das honoriert so deine Position mehr als dieses Format jetzt, weil hier hast du unter Umständen einen Decider, wenn du das erste Heimspiel gewinnst, wenn du das erste Heimspiel, ja gut, dann, also egal was passiert, das zweite Spiel ist ja schon Decider. Aber
Auswärtsheim, Heim, ja, finde ich.
Auswärtsheim, Heim ist meine, ja, fände ich eine bessere Lösung. Genau.
Wir werden Rob Manfred die Info weitergeben. Aber liebe Community, schreibt uns auch mal gerne, wie ihr das Format so an sich findet, gerade in dieser Best-of-3-Serie. Ob Heim, Auswärts oder lieber tatsächlich den Vorschlag von Kevin, Auswärts, Heim. Schreibt uns da auf jeden Fall mal gerne. Kevin, aber sag uns doch mal kurz, wir haben gerade über ein paar Spieler schon gesprochen. Auch im Pitching, gibt es noch sonst jemanden, auf den man das ein oder andere Auge richten sollte?
Ja, ich glaube, für die Royals kommt es im ersten Spiel sehr, sehr auf die Leistung des Starting Pitchers Reagans an. Wenn er schafft, diese Offensivpower der Orioles einzudämmen und das Spiel eng zu gestalten, wenn auf der anderen Seite Corbin Burnes pitcht, kann da schon die Serie in eine sehr, sehr Royals nahe Richtung drücken, sage ich mal. Aber das ist, glaube ich, auch die größte Herausforderung in dieser gesamten Serie, weil den offensiven Output, den wirst du jetzt nicht innerhalb von 2 Tagen großartig ändern können, auch wenn Pesquentino zurückkommt, auch schwieriger Name. Und darum glaube ich, dass Reagans da eine elementare Rolle hat, um das Spiel eng zu halten gegen Burnes. Und hinten raus, Spiel 2 und 3 mit deiner Rotation, kannst du den Orioles wehtun. Und auf der anderen Seite, die Orioles wollen natürlich ihre Offensivpower. Du hast die Namen gerade schon genannt. Rutschman, Henderson und Co. wollen sie in den Ballpark bringen. Und ich glaube, sobald die ins Scoring kommen, wird es schwierig, Schritt zu halten für die Royals. Und das ist so meine Erwartung an die Serie. Also sobald die Orioles ins Scoring kommen, ich glaube, wir sehen da keinen 9-8, 10-7 oder sowas. Ich glaube, entweder geht es deutlich in die Richtung oder es wird ein Low-Scoring-Game.
Das heißt, was lockst du ein als Tipp?
Ich glaube, dass die Offensive von Baltimore überwiegt. Ich sage 2-0 für Baltimore.
2-0. Ich gehe tatsächlich mit dem, das Spiel 2, Seth Lugo, den vorherigen Sieg der Orioles ausgleichen wird und wir das Entscheidungsspiel haben, aber da die Orioles Offensivkraft einfach überlegen ist mit Santander, mit Causa, dass die da einfach letzten Endes durchziehen werden und tatsächlich die Serie damit 1-2 gewinnen werden. Aber da sind wir zumindest jetzt uns einig, dass wir die Baltimore Orioles eine Runde weiter sehen werden oder würden. Das würde jetzt in dem Fall bedeuten, in der American League würden die Yankees dann in meiner, beziehungsweise in deiner These, die würden dann treffen auf die Detroit, auf die Baltimore Orioles, das heißt, wir hätten das Division-Duell und dann würden bei dir die Guardians auf die Houston Astros treffen, richtig?
Ganz genau, ja.
Und bei mir wären es dann in dem Fall die Yankees, die auf die Tigers treffen würden und die Guardians würden in dem Fall auf die Orioles treffen. Das wäre auch sehr, sehr spannend. Beide, die Divisional Series sind per se schon mal spannend, aber da kann man sich auf jeden Fall schon drauf freuen. Und die werden ja schon am Wochenende dann stattfinden.
Jetzt geht Schlag auf Schlag, ne? Aber ich habe noch einen Vorschlag, weil das ja immer schwierig ist, finde ich, diesen ganzen Playoff-Bäumen zu folgen, wenn man es nur hört. Sollen wir nicht auf MLB.com gibt es ein Bracket, den man machen kann. Lass uns unabhängig von dem Tippen hier einfach ein Bracket machen für die komplette Postseason. Und dann gucken wir mal, wann wir den in den Müll werfen können.
Werden wir wahrscheinlich direkt nach der Wildcard-Runde schon im Müll schmeißen können. Aber Kevin, Mitarbeiter der Woche, guter Vorschlag.
Sehr gut. Dann können wir den ja auch direkt bei Insta teilen und dann gucken wir mal, was die Community so für Brackets macht.
Sehr, sehr guter Vorschlag. Und jetzt gucken wir, welche Vorschläge wir für die Mets gegen die Brewers-Serie haben. Und dies hat sich ja, wie gesagt, dann erst vergangene Nacht entschieden, wo denn die Mets hinreisen müssen und wen die Brewers empfangen werden. Und ja, wie gesagt, die New York Mets reisen zu den Milwaukee Brewers. Kevin, was hast du uns zu dieser Serie zu sagen?
Ja, wir haben es uns gewünscht, ne? Grimmis und die Mets reisen nach Wisconsin zu den Brewers. Es wird ein schwieriges Unterfangen, also jetzt unabhängig von den Reisestrapazen, die Mets definitiv mitschleppen werden, sind die Brewers ein sehr, sehr starkes Team und fliegen auch ein bisschen unterm Radar, finde ich, obwohl sie die ganze Saison schon auf einem konstant hohen Niveau unterwegs sind. So, kann nach meinem Empfinden.
Den Brewers tatsächlich auch nicht genug Credit geben für das, was sie leisten, auch in dem Markt, in dem sie sich befinden, oder?
Ja, also sehr, sehr kleines Small-Market-Team, sage ich mal. Und die Brewers sind einfach konstant und haben die National League Central, finde ich, schon dominiert. Ja, die waren am Ende 10 Spiele vor den Cardinals. Und das ist ziemlich deutlich. Ich finde, da spiegelt es einfach die Konstanz wieder. Und das, obwohl sie ihren Manager verloren haben und ihren besten Pitcher mit Corbin Burns.
Ich wollte gerade gesagt haben,
Craig. Also Chapeau an der Stelle, Brewers. Alles richtig gemacht.
Ja, ich wollte es gerade gesagt haben, Craig Council geht zu den Cubs. Kam eigentlich ja von den Brewers letztes Jahr auch schon sehr, sehr erfolgreich gewesen. Und guckt dann in die Röhre und sieht, wie sein altes Team ihn letztendlich outperformt hat.
Ja, ich bin mal gespannt.
Pat Murphy, in dem Fall ja bei den Brewers, seine erste Saison. Genauso wie übrigens bei Cleveland Guardians, Steven Vogt, abgeliefert.
Definitiv. Ich glaube, am Ende der Postseason oder ja, ich denke am Ende der Postseason, wenn wir mal drüber sprechen, wer so für uns Manager of the Year wird, etc. Ich finde, da gibt es ein paar Kandidaten. Das ist schön zu sehen, wenn der Coaching-Nachwuchs so einsteigt.
Also wenn es einen Rookie of the Year Manager geben würde, dann würde sich das definitiv zwischen den Brewers und den Guardians aushandeln.
Ja. Wobei bei den Mets Mendoza. Ich wollte gerade sagen, ja. Mendoza bei den Mets ist auch, muss man gucken, wo man immer herkommt, ne?
Das stimmt.
Aber wir spoilern jetzt nicht unsere Folge, die irgendwann in 3 Wochen stattfindet. Gehen wir wieder zurück aufs Spiel. In Game 1 werden wahrscheinlich Peralta und Severino pitchen. Ein großer Vorteil für die Mets, dass Severino pitchen kann, weil der eigentlich für das zweite Spiel beim Doubleheader gestern eingeplant war. Und dann haben sie das erste gewonnen. Das heißt, es war nicht mehr nötig. Und er kommt jetzt full rested, Severino, und kann loslegen. Und ich glaube, das ist so ein Quäntchen, wo die Mets so ein bisschen die Nase vorn haben. Gerade was Pitching angeht, weil die haben dieses Rest-Management bei den Pitchern haben sie gut hingekriegt. Manea und Quintana haben auch ihre entsprechende Restzeit bekommen und wären für Spiel 2 und dann optional Spiel 3 bereit. Bei den Brewers steht jetzt Pitching technisch noch nichts über Game 1 hinaus, darum macht es da für mich auch noch keinen Sinn, irgendwie zu philosophieren. Und ja, auf welche Spieler wird es ankommen? Was meinst du? Was glaubst du, werden wir in der Lindor-Serie sehen? Geht die Linsanity weiter in Milwaukee?
Ja, also ich glaube schon. Also er ist ultra heiß gerade unterwegs. Jetzt auch, ja, seit dem All-Star-Game kann man sagen, runterbrechen, seit dem All-Star-Game. Besonders heiß unterwegs. Ja. Vorher natürlich auch schon eine Mega-Saison gespielt, aber seitdem vielleicht auch nochmal im medialen Fokus nochmal ein bisschen mehr nach vorne gerutscht. Dann würde ich auf jeden Fall, klar, Pete Alonso hast du auch gerne in deinem Line-Up und hat Iglesias, glaube ich, einen 20-Game-Hitting-Streak?
Ja, ich meine schon. Ich meine, das gestern gehört zu haben. Der hat ja auch, also die Entwicklung, die er genommen hat, finde ich auch nochmal ganz verrückt. Also so von so einem Piece, das man mal reinholt, sag ich mal, zu einem Spieler, der elementar wichtig ist und der sich im Starting-Line-Up so gefestigt hat, finde ich super.
Definitiv. Das ist letztes Jahr hat er, glaube ich, noch Triple-A gespielt, kann das sein?
Ich meine schon,
oder ja. Also von daher mega, mega stark. Was vielleicht aber auch ein kleiner Indikator für diese Serie sein kann, die beiden Teams standen sich letztes Wochenende ja noch gegenüber. 3 Spiele und die Brewers haben den Mets 2 abgenommen und nur das letzte Spiel mit 5-0 verloren. Was kann man jetzt letzten Endes vielleicht von dieser Serie schon direkt auf diese Wildcard-Serie übertragen? Kann man davon was übertragen oder gilt da wieder Postseason is another season?
Ja, ich glaube, also in den Köpfen der Spieler wird das, glaube ich, auf Seiten der Mets gar nicht mehr vorhanden sein. Und die Brewers dürfen jetzt auch nicht zu sehr in der Vergangenheit hängen. Ich glaube, so die Faustformel aus Mets-Sicht gesprochen wird sein, dass man versucht, die Brewers nicht in ihr Contact-Hitting-lastiges Spiel zu kommen. Das meiste von den Brewers, was ich jetzt so gehört, gesehen oder gelesen habe, ist, dass sie auf Base kommen und dann anfangen, Bases zu stehlen. Und das ist deren Rezept. Und die haben dafür halt auch die entsprechenden Spieler, die Bases stehlen können. Und ich glaube, da ist es gerade so an das Pitching der Mets gerichtet, dass sie diesen dauerhaften, konstanten Contact der Brewers wegnehmen müssen. Und damit geht auch einher, dass die versuchen, also die Pitcher natürlich versuchen, nicht in so hohe Pitching-Counts zu kommen, gerade am Anfang. Das war vor allem in der Serie vom Wochenende so, in den Spielen, die sie verloren haben. Und wenn die Mets das schaffen sollten, das ist jetzt aber viel Wenn und Aber, ne? Dann haben sie eine reelle Chance gegen die Brewers.
Würdest du die reelle Chance denn auch tippen wollen? Oder sagst du, beim Tippen sieht es dann doch wieder ein bisschen anders aus?
Schwierig. Eigentlich will ich gerne ein Playoff-Spiel im City Field sehen. Und dafür. Und ich glaube, dass sie ein Playoff-Spiel im City Field, bei dem ganzen Vibe, ne? Was haben wir letztes Mal gesagt? Vibe größer Pitching? Bei dem ganzen Vibe verlieren die Mets kein Playoff-Spiel im City Field. Und darum sage ich, die Mets gewinnen 2-1.
Das ist definitiv eine steile These. Oder was heißt eine steile These? Ich meine, du hast ja die Gründe dafür auch geliefert. By the way, ich habe gerade eben parallel geschaut, die Brewers die Saison abgeschlossen mit den zweitmeisten Stolen Bases, 217 Stolen Bases insgesamt. Platz 1, die Washington Nationals mit 223 Stolen Bases. Hätte ich jetzt auch vielleicht nicht unbedingt vermutet. Mets gegen die Brewers. Du gehst mit den Mets mit drinne. Ich finde, dadurch, dass wir vielleicht die Brewers die gesamte Saison nicht so wirklich erwähnt haben und eigentlich ein so gutes Team jetzt die letzten zwei Saisons auch schon gewesen sind. Ich glaube tatsächlich, dass die Brewers das Ding abnehmen werden und so leid es mir vielleicht auch für die Mets aktuell tut, 2-0 sehe ich da vielleicht sogar bei den Brewers.
Ja, also den Brewers ist es auch an der Stelle eigentlich nur zu gönnen, ne? Ja. Dass die sich in diesem Geschäft, wo man mit Geld wirklich viel bewegen kann und wo Türen und Tore dafür offen sind, die Muskeln spielen zu lassen, siehe LA, sich über so einen konstanten Zeitraum so zu präsentieren als Baseballteam, also da nochmal Chapeau, die haben es auch definitiv verdient, eine Runde weiterzukommen.
Definitiv, also gerade wie gesagt, ich finde, letzte Saison hat man schon einen sehr, sehr großen Schritt gemacht und jetzt krönt man das nochmal diese Saison, von daher die Brewers wäre ein Team, was ich nicht unbedingt dann tatsächlich in der Divisional Series als Dodgers-Fan gerne sehen möchte.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Gehen wir mal zu deinem Team. Dein Team hat sich dann gestern darüber freuen dürfen oder ärgern dürfen, dass man es mit den Braves zu tun bekommt. Ärgern oder freuen, Kevin?
Ach, ich finde das ganz neutral, muss ich ganz ehrlich und ganz langweilig sagen. Ich finde, die Padres mit dem Heimvorteil sollten in beiden Matchups, also sowohl Braves wie auch Mets möglich, die Favoriten sein. Und darum ist es für die Padres, die sollen sich jetzt auf sich konzentrieren und nicht in der Wildcard-Round schon zu sehr auf den Gegner gucken.
Das heißt, wenn sich die Padres auf sich fokussieren, dann ist ein Sieg drin?
Definitiv. Also ich finde, die Padres sind im Matchup gegen die Braves in drei Viertel der Position besser besetzt oder heißer. Und darum glaube ich, und im Pitching, keine Frage, dieses Ganze, also alles, was mit Pitching zu tun hat in San Diego, Rotation und Bullpen wurde für die Playoffs aufgebaut. Jetzt sind wir in den Playoffs und ich glaube, das wird der große Vorteil sein von den Padres, auch wenn die Serien länger gehen. Und da spreche ich jetzt schon über die Serien, die nach der Wildcard-Runde kommen. Hinaus.
Wir wollen erstmal nicht so weit gucken, wir gucken auf die nahe Zukunft, also Braves Padres. Aber großer Vorteil für euch als Padres ist definitiv, Chris Sale wird nämlich nicht pitchen können gegen euch, weil mit Rückenproblemen ist er erstmal gescratcht worden fürs erste Spiel.
Ja, pitcht es sich nicht gut. Ne? Das ist, darum sage ich, also im Pitching sehe ich uns auch vorne, auch weil Chris Sale nicht spielt. Die Padres haben announced, dass Michael King und Joe Musgrove die ersten beiden Spiele starten werden. Und ich hoffe für die Padres, dass die Serie dann auch schon vorbei ist. Für Atlanta auf der anderen Seite, da liegt der Doubleheader natürlich jetzt unnötig in den Knochen und auch unnötig in den Knochen der Pitcher. Ne? Sie haben jetzt die Möglichkeit, mit Fried und Lopez zu spielen. Lopez, der hat gestern noch im zweiten Spiel gepitcht, meine ich, ein paar Innings, weil das war ja eigentlich auch schon ein Playoff-Spiel für Atlanta, ne? Und die haben jetzt, ich habe heute gelesen, weniger als 24 Stunden liegen zwischen dem First Pitch heute und dem Last Pitch gestern.
Und die Reisestrapazen noch zusätzlich.
Und die Reisestrapazen und
Zeitumstellung.
Zeitumstellung nach Kalifornien und man spielt im Pecto Park, der zumindest atmosphärisch ja, so ein Top-Ballpark ist. Und ich glaube, die Padres, wenn also nach dem All-Star-Game sind die Padres definitiv ein anderes Team. Die sind in Playoff-Stimmung und ich finde, weiß ich nicht, die Division haben sie nicht gewonnen. Irgendwie hatte ich auch das Gefühl, nachdem ich, das habe ich dir ja gesagt, nachdem ich diese Feierbilder gesehen habe, nach dem ersten Sieg gegen die Dodgers, hatte ich nicht wirklich das Gefühl, dass der Division-Sieg irgendwie im Fokus der Padres liegt. Ich glaube, dafür waren die Dodgers dann zu weit weg. Und dann wurde einfach ausschweifend gefeiert. Und jetzt sind die Padres da, wo sie hin wollten. Und dieses ganze Roster wurde einfach für diese Playoffs gemacht. Und die Padres wirken auf mich sehr fokussiert. Manny Machado ist jetzt on point wieder zurück, was das Hitting angeht. Und darum sehe ich sie eigentlich klar vorne hier. Und genau das Gleiche hätte ich gesagt, wenn sie gegen die Mets gespielt hätten.
Also es schließt darauf, dass du einen Sweep tippen wirst, 2-0.
Ja.
Ja, ich habe gerade parallel mal eben kurz geschaut. Das erste Spiel findet heute Nacht, also von Dienstag auf Mittwoch um 2.38 Uhr deutscher Zeit. Das bedeutet, jetzt müssen wir mal zurückrechnen. Was ist das, eine Ortszeit dann?
9 Stunden zurück.
Das ist 20.38 Uhr Ortszeit. Eastern Time. Sorry, Eastern Time.
Das heißt, nach Cali sind es 9 Stunden, glaube ich, von hier.
Ja, okay. Also gut, 3 Stunden haben sie dann auch noch mal eben für die, wo das Spiel dann in dem Fall früher stattfindet. Früher ist richtig, ne?
Ja.
Ja, okay. Na gut, das ist zumindest schon mal ein Vorteil. Besser früher als später, würde ich jetzt persönlich erstmal sagen. Nichtsdestotrotz, ich will nicht lange um den heißen Brei drum herum reden. Ich stütze deine These voll und ganz. Sage, gerade weil auch die Braves das zweite Spiel auch noch mit voller Kapelle spielen mussten und mit vollem Einsatz spielen mussten, plus die Reisestrapazen, da werden sie tatsächlich, da sind die Padres einfach zu stark auch vom Pitching und auch von der Offensivkraft her im Vergleich zu den Braves. Und die Braves haben sich so ein bisschen durch die Saison gequält, würde ich vielleicht auch ein bisschen sagen wollen. Von daher denke ich, dass das für die Braves das frühe und schnelle Ende bedeuten wird.
Schön.
Schön. Ja, das war in schön und kurz, in kurz in Anführungszeichen, mal eben die Wildcard-Runde. Und ich weiß jetzt nicht, wie es dir, wie es euch geht. Ich habe es vorhin nach der ersten Serie schon gesagt. Es sind jetzt für uns noch gesehen 2 Stunden, dann geht das erste Spiel los, Tigers gegen die Astros. Und dann ist offiziell Oktober, so kann man es sagen, ne?
Ja, Oktober ready. Ich bin's auf jeden Fall.
Ich bin auch mehr als ready. Und aber ich finde, nach den letzten Wochen, wo wir uns ein bisschen schon damit ein bisschen aufgezogen haben, Dodgers gegen die Padres, die Dodgers haben die Serie 2-1 gewonnen. Aber was war das für ein Ende im ersten Spiel mit dem Triple Play?
Geil, oder? Ich hoffe...
Geil war das nicht.
Ich hoffe, also wie oft sieht man das, ein Triple Play?
Wie oft gab es das diese Saison? Das gab's, kannst du doch an einer Hand abzählen. Das gab es vielleicht 2-mal diese Saison, wenn überhaupt. Also einmal weiß ich definitiv, aber ansonsten habe ich es auch nicht irgendwie mitbekommen und das kriegst du ja mit.
Ja, ich habe kurz nach dem Spiel eine Statistik gesehen, aber ich weiß nicht, ob die stimmt, die sind ja immer schnell und wild mit den Statistiken. Die Chance auf einen Triple Play bei diesem Ball lag bei 0,1%.
Ja, Statistik. Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast.
Ja, absolut irre. Und ich finde, da sieht man auch, jetzt ohne, Padres haben wir eigentlich schon abgehakt, aber da sieht man auch die defensive, ja, das defensive Mastermind von Manny Machado.
Das war schon krass.
Also, das hat er einfach perfekt gemacht. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob ich es dir bei Instagram geschickt habe, vielleicht können wir es ja noch mal... Können wir es ja nochmal mit der Community teilen.
Ich glaube, wir haben selber auch hochgeladen gehabt, tatsächlich sogar, aber ich kann es ja nochmal zweites Mal hochladen, auch wenn es mir als Dodgers-Fan sehr, sehr weh tut. Aber das Geilste war ja auch, je nachdem, wie du das Spiel geschaut hattest, ich hätte das natürlich dann über den Dodgers-Kommentar gesehen und der Dodgers-Kommentator sagte dann nämlich, weil Otani war ja on deck und dann war, glaube ich, seine Aussage, die Frage ist nicht, ob Otani auf Deck kommt, sondern was er machen wird. Und das ist schlecht gealtert, weil
Ja.
bekanntlicherweise kam dann Otani nicht mehr aufs Feld und er musste wieder runtergehen. Das war schon sehr brutal, aber damit rechnest du vielleicht auch nicht, auch wenn es möglich ist in Triple Play. Aber das war schon sehr, sehr brutal, das Spiel so enden zu sehen, weil die Dodgers hatten ja einen kurzen Run dann zum Schluss nochmal gehabt. Aber naja, dann haben wir die restlichen zwei Spiele euch dann den Arsch aufgerissen.
So vulgär am Ende, meine Güte.
Ja, aber lasst uns zum Schluss vielleicht nochmal kurz ein bisschen ernster werden. Ein paar Themen sind ja auch noch sonst aufgefallen, die wollen wir vielleicht nicht hinten rüberfallen lassen, weil es sind große Themen gewesen. Die MLB hat aus ihren Fehlern gelernt, würde ich einfach mal die Überleitung bringen. Kevin, woran hat die MLB wieder angesetzt?
Ach, jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Wir haben ja nach dem All-Star Game schon drüber sinniert, wie wir die Trikotwahl finden. Nächstes Jahr gibt es die Rückkehr zu den, ja, zu den Team-Jerseys, sage ich jetzt mal. Und diese einheitlichen Trikots für die National League und American League werden ad acta gelegt.
Das wollten wir auch, ne? Also ich
Ja,
glaube, so war
fanden wir viel besser.
so unser Tenor auch in der Folge kein irgendwie schnell designtes Trikot so ungefähr nur für dieses Spiel, sondern tatsächlich dann die Heimtrikots beziehungsweise die Auswärtstrikots der jeweiligen Teams bei dem Spiel. Und zum Home Run Derby und zu, ich glaube, öffentlichen Auftritten gibt es ja nochmal so ein spezielles Trikot. Aber fürs richtige Spiel, das All-Star Game, gibt es dann die Heim- und Auswärtstrikots der Spieler von den jeweiligen Teams und das ist auch vollkommen richtig so. Aber das war noch nicht alles.
Noch nicht alles. Was kommt denn noch?
Ja, die MLB, das war ja die große Posse zu Saisonbeginn, dass die Trikots ein bisschen gezwickt haben bei dem einen oder anderen Spieler und ein bisschen durchsichtig teilweise waren und vom Stoff nicht so hochwertig gewesen sind und die Spielernamen auch nicht so gut aufgedruckt gewesen sind und da hat die MLB auch draus gelernt und man wird wieder zu dem Trikotmodell aus 2023 zurückkehren, das heißt ein bisschen festerer Stoff. Die Spieler können sich ihre Hosen wieder individuell schneidern lassen, so will ich es mal einfach nennen. Und auch auf den Namen oder der Name wird auch wieder größer bedruckt. Also von daher hat man den Fehler und auch den Fehler erkannt, auch reagiert und auch letzten Endes auf die Fans eingegangen, weil das war ja wirklich ein sehr, sehr großes Problem am Anfang der Saison. Ich meine, zum Schluss hat man nicht mehr so ganz so viel davon gehört, aber ich glaube, das hat den einen oder anderen Spieler schon arg gewurmt und ich glaube, Bryce Harper ist es gewesen. Da war ja zwischendurch das Gerücht, dass er tatsächlich mit einem alten Trikot aus 2023 sogar aufgelaufen ist.
Ja.
Das ist ein Statement auf jeden Fall, wenn ein Spieler keinen Bock, so wenig Bock auf die neuen Trikots hat, dass er einfach ein altes Trikot aus dem Spind kramt und dann damit aufläuft.
Ach, toll.
Und Charlie Blackman hat auch seine Karriere beendet bei den Kansas City, bei den Colorado Rockies beendet. 14 Jahre hat er insgesamt für die Rockies gespielt und sagt jetzt, ist gut gewesen, beendet seine Karriere und Charlie Blackman, ich meine, wir als Padres und Dodgers-Fan können davon sprechen, der hat uns das ein oder andere Mal schon ein bisschen geärgert.
Definitiv. Auch verrückt, als ich das dann, also mir war bewusst, dass er immer bei den Rockies gespielt hat, aber dass es dann 14 Jahre waren, fand ich irgendwie viel, so im Nachhinein. Charlie Blackman. Noch eine lustige Anekdote dazu. Ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe, bei Insta, glaube ich. Da hat jemand kommentiert unter seinem Retirement Statement und hatte auch die meisten hier Likes. Er hat darunter kommentiert, Charlie Blackman, nicest swing on MLB The Show.
Da hätte ich auch ein Like für gegeben.
Ja.
Aber sein Bart ist auch legendär. Dem müssen wir auch ein bisschen Credit geben.
Ja, definitiv. Ich habe so eine, wie nennt man das, so eine Bilderreihenfolge gesehen von seinem Debüt für die Rockies bis jetzt
Der ist
zum
mir auch mal
Ende.
gesehen, ja.
Und ohne Bart erkennst du den Mann gar nicht.
Nee, gar nicht. Keine
Also
Chance.
vielleicht hat er ja sein Retirement so vorbereitet, dass jetzt der Bart abkommt und er jetzt komplett inkognito leben kann. Absolut anderer Mensch.
Ja gut, mit den Rockies hat er auch wenig Chancen bisher gehabt, da tatsächlich mal den Bart in den Postseason wirklich wachsen zu
Ja,
lassen. Ne? Dann
gut.
muss er das über die Saison halt drüber hinaus machen.
Ja, das stimmt.
So kann man es auch runterbrechen. Ja, ich denke, wir haben ausführlichst über das gesprochen, was passiert ist in der Regular Season oder zum Ende der Regular Season und dass die Teams es dann dementsprechend oder welche Teams es in die Postseason geschafft haben, welche Matchups uns jetzt erwartet. Und ich glaube, da kann ich sowohl für Lukas und auch für dich sprechen, Kevin. Es ist geil, dass es jetzt losgeht. Es ist schade, dass die Regular Season vorbei ist. Aber jetzt haben wir endlich Postseason Baseball und jetzt zählt wirklich jedes einzelne Spiel.
Der Oktober ist da, holt eure Merch raus, genießt Baseball, haut euch auf die Couch, holt die Hotdogs raus und ich hoffe, eure Teams sind alle noch dabei und wenn nicht, dann genießt einfach nur richtig geilen Baseball mit richtig geilen Emotionen.
Ja, das also zur ersten Postseason-Folge. Wir werden uns sehr wahrscheinlich dann nächste Woche einmal direkt wieder melden. Und dann können wir zumindest sagen, was in der Wildcard Series passiert ist. Und dann haben wir auch schon die ersten Spiele der Divisional Series. Da sind wir sehr, sehr gespannt drauf. Das heißt, genau, ihr hört auf jeden Fall von uns und wir wünschen euch eine geile erste Postseason-Woche. Habt eine schöne Woche, schaut Baseball. Schickt uns Fragen, wenn ihr Fragen habt. Schickt uns Bilder, wenn ihr Postseason Baseball schaut. Und wir hören uns nächste Woche. Haut rein.